Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mittlerweile nehmen die Conference Finals Form an. Drei der vier Teams sind qualifiziert und in dieser Folge geht es darum, wie sich diese drei qualifiziert haben und vielleicht so ein bisschen auch darum ganz kurz, was bei den Teams, die dann letzten Endes ausgeschieden sind, falsch gelaufen ist. Wir beginnen mit der Serie in der Eastern Conference zwischen den Panthers und den Bruins. Kurze Erinnerung, es steht 3:1 für die Florida Panthers und sie haben ein Heimspiel und damit die Gelegenheit, die Serie in 5 zu Hause dicht zu machen. Kurz daran erinnert, wir hatten da die Kontroversen einmal mit Brad Marchand und Sam Bennett, wo es eben diesen Schlag von Bennett im Wege eines Checks, so will ich es mal ausdrücken, gab und er da eben entsprechend Bennett einem Marchand eine mitgegeben hat. Marchand daraufhin Spiel Nummer 3 nur zu 2/3 absolviert, Spiel Nummer 4 dann gar nicht und dann gab es in Spiel Nummer 4 natürlich obendrauf noch die Szene mit der Goalie-Interference, wo man gesagt hat, naja, also das war eigentlich etwas, wo sie hätten abpfeifen müssen, die Schiedsrichter, und wo sie dann eben an der Stelle ja das Tor hätten rückgängig machen müssen. Und ja, damit ging es dann in Spiel Nummer 5. Und im Grunde hatte ich dann damit gerechnet, dass die Florida Panthers da sehr, sehr schnell diese Partie auch für sich entscheiden würden und dann eben auch entsprechend mit Dampf rauskommen und ein sehr, sehr gutes Spiel da zu Hause machen und gar keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie an der Stelle eben dann entsprechend das Team sind, was hier in die nächste Runde einzieht. Aber die Boston Bruins, die haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Sehr, sehr diszipliniert dort gespielt in Florida, fand ich. Also zumindest weitgehend. Sie haben sich auch direkt erstmal die Führung erarbeitet durch Geeky. Da waren keine 5 Minuten gespielt. Ja, und so ein bisschen hatte man da dann das Gefühl, dass vielleicht die Panthers eher den Druck gespürt haben auf ihrer Seite, beziehungsweise ist ja dann oft so, das haben wir jetzt heute in der Sendung auch nochmal, dass das Team, was mit dem Rücken zur Wand steht, dann einfach nochmal so ein bisschen über sich hinaus weckt, einfach fokussierter ist vielleicht und dass das Team, was jetzt 3-1 führt, da vielleicht diese Intensität nicht ganz auch aufs Eis bringen kann und dementsprechend da irgendwo bei diesen 50-50-Battles an der Bande auch bei vielleicht bei der Geschwindigkeit nicht ganz so das Tempo hat und die Zielstrebigkeit und diese Entschlossenheit, die ein Team hat, was weiß, wenn jetzt hier das zu Ende ist, das Drittel, dann gehen wir Golf spielen und dementsprechend müssen wir hier jetzt alles reinwerfen, um in irgendeiner Form noch diese Partie zu gewinnen. Die Bruins mit der Führung, dann der Ausgleich durch Sam Reinhart. Und dann gibt es aber wieder die Führung nach knapp der Hälfte des Spiels im 2. Drittel durch Charlie McAvoy für die Boston Bruins. Und das war auch nicht ohne Kontroverse, denn wir hatten auf der einen Seite für Florida das Tor in Spiel Nummer 4, was meiner Meinung nach hätte aberkannt werden müssen. Und in dem Fall war es jetzt ähnlich auf der anderen Seite. Heinen ist dann derjenige, der da Bobrovsky behindert. Das Tor von McAvoy fällt und die Challenge von Paul Maurice kommt. Und im Grunde muss man ja da auch sagen, also ja, für mich war es Torwartbehinderung, weiß ich nicht, warum sie das nicht aberkannt haben, aber letzten Endes muss man sagen, auch das kommt im Verlauf dieser Sendung noch. Im Grunde weiß ich im Moment überhaupt gar nicht, was Behinderung ist oder nicht. In dem Fall muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich jetzt nicht kommentiere, weil da kann ich da nicht viel zu sagen. Also da kann ich kaum eine Einschätzung dazu geben, was da auf dem Eis passiert, ob das jetzt Behinderung war oder nicht. Ich hätte das abgepfiffen, ich hätte das andere vorher auch abgepfiffen in Spiel 4, haben sie nicht gemacht. Also Boston, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, gewinnen dann letzten Endes knapp, aber finde ich durchaus verdient, Spiel Nummer 5. Was der Wahnsinn war oder was der Wahnsinn ist im Moment oder sind die Pressekonferenzen von Paul Maurice. Also da müsst ihr unbedingt reinhören in die Pressekonferenz nach Spiel Nummer 5. Da gab es eine Szene, das war kurz vor dem Ausgleich durch Reinhardt. Da hat Maurice sein Team auf der Bank dermaßen zusammengefaltet. Der hat auf die eingeschrien und da waren sicherlich einige F-Wörter mit dabei, da waren Dinge mit dabei, die man so unzensiert nicht on air haben möchte. Und er hat dann danach in der Pressekonferenz gesagt, ja, wie kann man das sinngemäß übersetzen? Also sie brauchten einfach, ich würde gleich mal gucken, unter was Profanity übersetzt wird, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, sie brauchten ein paar Beleidigungen in ihrem Leben, so ungefähr hat er das gesagt. Und ja, verdammt, ich übersetze es jetzt mal freundlich, verdammt nochmal, bin ich gut da drin in Beleidigung. So ungefähr hat das Paul Maurice gesagt. Geniale Pressekonferenzen von ihm. Nach dem Spiel Nummer 5 hat er dann auch eine Pressekonferenz gegeben. Da hat er dann auch, was war noch drin, der Spruch mit, ach ja, eigentlich müsste er ja schlechte Laune haben, aber er hat jetzt so viel Kaffee vorm Spiel getrunken, das müsste er jetzt ertragen, so ungefähr. Der ist auch nicht so, dass er dann schnell rausgeht. Also es ist im Prinzip fast schon das Gegenteil von Tortorella. Maurice gibt da so geniale Pressekonferenzen, das macht so einen Spaß da zuzuhören. Also ja, Wahnsinn. Dann hat er nach dem Spiel gesagt, Marchand hat ja Spiel Nummer 5 nicht mitgemacht, dann gab es 2 Tage Pause zwischen 5 und 6 und dann hat er gesagt, ja, also für euch Journalisten wird das jetzt auch ein bisschen anstrengend, ihr werdet dann jeden Schluck aus der Flasche von Marchand im Training analysieren und gucken, ob das denn in irgendeiner Form ja aussagekräftig ist, darauf hin, ob denn dort ja, er spielt Marchand in Spiel Nummer 6 oder nicht. Ich nehme es mal vorne weg, er hat gespielt. Und es ging dann eben los mit Spiel Nummer 6. Und das lief erstmal gar nicht so schlecht für die Boston Bruins. Die sind in Führung gegangen durch Pavel Saka, auch zu einem guten Zeitpunkt, Ende des ersten Drittels. Also da wieder vergleichsweise ideale Bedingungen für die Bruins. Dementsprechend mussten die Panthers was machen. Und da war es vielleicht so in dem Spiel, würde ich jetzt sagen, dass Boston am Anfang rausgekommen ist, haben sich auch gute Torchancen erarbeitet im ersten Drittel. Aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, je länger die Partie dauerte, umso eher kippte es dann in Richtung Florida. Wobei man sagen muss, von den Torchancen her hatten die Bruins noch mehr. Also laut Statistik insgesamt im gesamten Spiel Nummer 6, 16-9 hochkarätige Torchancen für die Bruins. Also da war schon was drin, aber Bobrovsky hat das gehalten, was er halten musste. Und irgendwann haben dann auch die Panthers angefangen zu scoren. Lundell im zweiten Abschnitt mit dem Ausgleich, dem 1-1. Auch das wieder alles Low-Scoring-Games. Also auch der auffallend, auch im Vergleich zur Runde vorher, hatte Boston ja auch diese 2-1-Spiele gegen die Maple Leafs, 3 Stück hintereinander. Auch da jetzt wieder 2-1 erstmal in Florida, jetzt dann 1-1 und kurz vor Ende, als man im Grunde schon gedacht hat, naja, jetzt geht es dann irgendwann in die Verlängerung, Gustav Forsling mit dem 2-1 für die Florida Panthers und damit geht die Serie dann wieder an Florida, also jetzt im zweiten Jahr hintereinander, diesmal unter etwas anderen Vorzeichen setzen sich da die Panthers durch. Auf die werde ich dann demnächst noch blicken, wird ja dann die Vorschau auf das Eastern Conference Final gehen. Ja, zu den Bruins, was gibt es dazu zu sagen? So ein bisschen Unruhe einfach wieder dadurch, dass sich die Torhüterfrage immer wieder stellt in den Playoffs. Ich habe das auch vorher gesagt. Ich weiß nicht, ob so eine 1A, 1B-Lösung dann immer das Ideale ist, ob da nicht mehr an Thema dann reinkommt, als es eigentlich sein müsste. Ich glaube, die Saison war okay. Sie hatten eine Platzierung, die war okay in der Division auf 2. Sie haben die erste Runde gegen die Maple Leafs gewonnen. Das hätte sicherlich eine Nummer eindeutiger sein können, als es dann am Ende war. Vielleicht hätten sie dann auch mehr Energie gehabt gegen Florida. Ich glaube aber letzten Endes sind sie da jetzt unter dem Strich rausgekommen, wo man sie auch erwarten konnte. Wie gesagt, beziehungsweise also nach der regulären Saison, wenn ich jetzt auf meine Vorschau zurückblicke, vor der Saison, dann haben sie klar overachieved für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit der Center-Kombo überhaupt so gut sind. Ich meine, ich habe mich im Vorjahr schon extrem verschätzt, dies Jahr auch noch. Also offensichtlich sind die Bruins in der Lage, immer eine gute reguläre Saison zu spielen. Ja, aber ansonsten ist da einfach nicht mehr drin. Marchand war verletzt, hat dann nach dem Spiel Nummer 6 auch noch gesagt, dass er im Grunde versucht hat, so ein bisschen quasi zu betrügen, die Ärzte, dass er halt versucht hat, sich gesünder zu geben und zu machen, als er eigentlich war. Das sind schon wieder so ein paar Fragezeichen dann dahinter, wie gesund und wie ja vorbildlich das dann auch ist im Hinblick auf junge Spieler, auf Spieler, die Eishockey spielen wollen, aber das Fass würde ich jetzt hier heute nicht aufmachen. Für mich, muss ich sagen, können die Bruins insgesamt mit der Saison zufrieden sein. Sie sind für mich einfach auch ein Regular-Season-Team, was passable reguläre Saisons anscheinend spielen kann, anscheinend auch vergleichsweise unabhängig davon, wie die Teams dann jeweils zusammengestellt sind bei den Bruins, aber ansonsten ja, ist da anscheinend nicht mehr drin. Und in den Playoffs haben sie jetzt das Glück gehabt, wahrscheinlich muss man sagen, dass sie mit den Maple Leafs ein Team hatten, was sich noch schlechter angestellt hat. Aber jetzt gegen Florida, finde ich insgesamt, war schon verdient Schluss. Ich muss sagen, dass sie das dann nochmal auf 6 erweitert haben, die Serie, und auch Spiel 6 so offen gestalten konnten, fand ich schon gut. Aber ja, ansonsten denke ich, Boston für mich dann ein Team, was ein bisschen overachieved hat. Damit gehen wir in die zweite Serie im Osten und da stand es ja nur noch 3-2, nachdem die Carolina Hurricanes im Madison Square Garden mit 4-1 gewonnen hatten. Und das große Zittern ging los in New York bei den New York Rangers. Und das wurde zu Beginn von Spiel Nummer 6 nicht besser. Frühe Führung, Marty Natchez, aber auf jeden Fall im ersten Drittel die Führung für die Carolina Hurricanes. Natchez mit seinem 4. Tor in den Playoffs, idealer Beginn damit für die Hurricanes. Im zweiten Drittel nachgelegt Seth Jarvis im Powerplay. Auch das natürlich sehr, sehr wichtig, das Powerplay. Ein großes Thema, dass die New York Rangers im Penalty Killing sehr, sehr gut sind. Carolina da nicht treffen konnte. Jarvis mit dem Tor. Sein 5. 2-0 Führung. Vincent Trocheck verkürzt kurze Zeit später. Auch er sehr, sehr gute Playoffs. Bisher das 2-1. Aber Aho kann nachlegen für die Hurricanes. Und nach 30 Minuten steht es 3-1. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Und es sieht so aus, als ob Carolina die Serie wieder zurückschicken könnte nach New York und es ein Spiel 7 im Madison Square Garden geben würde. Aber die Rangers hatten was dagegen und es hatte vor allem ein Spieler was dagegen. Und das ist der Spieler, der am längsten zugehörig ist bei den New York Rangers. Und das ist damit auch der Spieler, der mit den New York Rangers die letzte Finalteilnahme hatte. Und zwar war das Chris Kreider, der 2014 ja schon bei den Rangers war. Ja, und der besorgte erst einmal den Anschlusstreffer, das 2-3 nach 6:34 oder 43 im letzten Spielabschnitt. Dann hat er im Powerplay ausgeglichen. Da waren 11 Minuten und 54 vorbei im letzten Drittel, im vermeintlich letzten Drittel. Dann hätte es ja Verlängerung gegeben bei 3-3. Und dann hat er einen Natural Hattrick vollendet. 15 Minuten 41 waren rum im letzten Spielabschnitt. Sein 7. Treffer in den Playoffs bisher und damit die Führung für die Rangers. Etwas über 4 Minuten waren noch zu spielen. Carolina wirft alles nach vorne. Shesterkin hält einige Chancen. Ich glaube, gegen Svechnikov war die größte. Und Barclay Goodrow macht das Empty Net Goal 5-3 für die New York Rangers. Die ziehen ein ins Eastern Conference Final. Das 2. Mal jetzt innerhalb von 3 Jahren. Bekanntermaßen vorletzte Saison dann an den Tampa Bay Lightning gescheitert. Und damit ist es so, dass Chris Kreider sich mit einfügt in eine Liste von absoluten Legenden der New York Rangers. Da fällt mir zum Beispiel Mark Messier ein mit seiner Garantie in den 94er Playoffs gegen die Devils, dass sie Spiel 6 gewinnen. Da macht er einen Hattrick. So etwas hat jetzt Kreider in dem Sinne nicht gemacht, hat keine Garantie vorher ausgesprochen, aber trotzdem, die Leistung spricht für sich. 3 Tore im letzten Drittel, sein Team selber vom Rückstand in die Führung gebracht. Hattrick, und natürlich wird diese Geschichte oder dieses Spiel erst dann richtig eingeordnet werden, wenn die Saison für die Rangers vorbei ist, wann auch immer das ist. Wenn sie den Stanley Cup gewinnen, ist er, braucht er sich keine Sorgen mehr machen, irgendwann mal irgendwo Essen bezahlen zu müssen in New York. Aber auch so ist Chris Kreider natürlich jemand, der absolut zu den besten Spielern mittlerweile gehört, würde ich sagen, was die Franchise der Rangers betrifft. Ich will mal einmal auf seine Gesamtstatistik schauen. Er hat jetzt schon so viele Tore sind es gar nicht. Aber er hat einfach sehr, sehr lange mit dabei. 815 Spiele, alle für die Rangers, 304 Tore. Also das könnte schon so sein, dass er am Ende dann irgendwann auch sein Trikot und das Hallendach bekommt. Je nachdem, wie die Story dann für ihn auch noch weitergeht. Also Chris Kreider, absolut ein New York Ranger for life. Und ja, damit springen die Rangers so ein bisschen von der Klinge Und auf der anderen Seite musst du dann eben jetzt auch natürlich die Frage stellen, die Carolina Hurricanes, die scheitern zum wiederholten Male vorzeitig. Sie haben es nicht geschafft, in der Ära Rod Brind'Amour das Stanley Cup-Finale einzureichen. Großartige reguläre Saisons immer mit dabei. Auch dieses Jahr war es ja wirklich sehr, sehr gut. Es war ja relativ knapp auch zwischen den Rangers und den Hurricanes, was die Platzierung betrifft. Aber dann scheiterten sie eben immer wieder in den Playoffs. Und dieses Jahr war es jetzt kein Sweep, so wie im letzten Jahr gegen Florida. Trotzdem musst du natürlich die Frage stellen, wenn du 0-3 zurückliegst, ist die Ausgangslage natürlich extrem gefährlich. Du hast kaum Raum und Platz, um irgendwie mal einen Fehler machen zu können in den verbleibenden Spielen. Und das haben sie sich natürlich ein Stück weit selber zuzuschreiben. Ich habe viel darüber gesprochen, dass ich fand, dass sie sehr, sehr gut sich aufgestellt haben, dass sie sehr gut auch sich verstärkt haben, auch mit Günzel. Der war gut, er hat einige gute Spiele gehabt, vielleicht nicht ganz so, wie man sich das dann erhofft hatte bei den Carolina Hurricanes. Das mag schon sein, dass man dann am Ende irgendwo so ein bisschen auch ein Stück weit enttäuscht sein kann. Was sicherlich ein großes Thema wird, ist die Art und Weise, wie das Team dann am Ende aussehen wird im nächsten Jahr. Denn es gibt sehr, sehr viele Unrestricted Free Agents und Restricted Free Agents. Also ich gehe einfach nur mal ein paar durch. Wenn man die Restricted Free Agents nimmt, da ist zum Beispiel Jack Drury mit dabei, Seth Jarvis, Martin Natchez, das sind sicherlich welche, die alle neue Verträge bekommen möchten und wahrscheinlich auch bekommen werden. Bei den Unrestricted Free Agents, bei den Forwards, Jake Guentzel ist natürlich mit dabei, Martin Nook, Nathan, Toivo, Teravainen, das sind alles Spieler, die neue Verträge brauchen und ansonsten auch gehen könnten. In der Abwehr Brad Pesce, Brady Shea, also das, was sie stark gemacht hat. Die Tiefe in der Abwehr und jetzt eben auch viele, viele gute Spieler im Angriff, das könnte so ein Stück weit wegbrechen und das wird sehr, sehr interessant sein, den Sommer zu sehen. Eine Ergänzung noch zu den Hurricanes. Heute hat Rod Brind'Amour einen angeblichen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, hat auf jeden Fall verlängert. Ich glaube, es sollen 5 Jahre sein bei den Hurricanes. Also man möchte auch langfristig mit ihm weitermachen. Deswegen die Fragen zum Trainer stellen sich dort anscheinend nicht. Aber trotzdem, es wird ein, glaube ich, etwas anderer und etwas unruhigerer Sommer als in den letzten Jahren in Carolina. Wie gesagt, ich will das Konzept insgesamt nicht hinterfragen, aber sie stocken im Moment, sie kommen nicht den Schritt weiter. In diesem Jahr war es im Grunde dann schon ein Schritt zurück, weil sie in der zweiten Runde verloren haben. Dementsprechend ein gutes Team, aber da fehlt noch ein bisschen was anscheinend doch zum Titel. Auf der anderen Seite auch das nur ganz kurz jetzt, weil ja das dann auch nochmal in der Vorschau aufs Eastern Conference Final kommt. Riesenrespekt an die Rangers, hätte ich so nicht gedacht. Sie haben sehr, sehr gut gespielt. Sie haben auch immer mal wieder in sehr wichtigen Situationen dann die Tore gemacht, jetzt auch Kreider. Sie haben sehr, sehr gute Special Teams. Powerplay ist sehr gut. Das Unterzahlspiel ist mega, auch wenn sie jetzt da zum Beispiel ein Powerplay-Tor kassiert haben. Wahnsinn und dementsprechend Gratulation an die Rangers, die jetzt im Eastern Conference Final stehen. Dann gehen wir rüber in den Westen und gehen in die Serie zwischen den Dallas Stars und der Colorado Avalanche. Da sind wir bei 3-1 für Dallas rausgegangen aus der Serie und das war das 4. Spiel, wo vorher Valeri Nichushkin rausgenommen wurde aus dem Kader der Avs, weil er eben bei dem Player Assistant Program gegen seinen Behandlungsplan quasi oder die Auflagen, was auch immer dann dazu gehört, verstoßen hat. Die Avs absolut geschockt, verlieren chancenlos zu Hause mit 1-5 und im Grunde war es so, dass ich mich quasi von der Saison eigentlich schon verabschiedet hatte. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Colorado die Serie noch gewinnen kann. Ich habe natürlich darauf gehofft, dass sie vielleicht nochmal eine gute Leistung zeigen jetzt in Spiel Nummer 5. Aber so wirklich an den Auswärtssieg habe ich dann auch nicht mehr geglaubt. Dann ging es los. Joe Pavelski macht das Tor, das 1-0. Und da war für mich schon so ein bisschen so, oh, das ist jetzt wieder, ne, der hat jetzt noch gar nicht getroffen in den Playoffs. Wirkt auch ein bisschen verletzt, Pavelski. Und dass sie jetzt da dieses Spiel ja dann verlieren und Pavelski trifft, das ist irgendwie so schon sozusagen so, okay, das erste Anzeichen dafür, dass es jetzt vorbei ist. Aber die Avs haben auch das ja in der Serie gegen Winnipeg bewiesen, dass sie eben sehr gut sind, auch bei Rückstand. Das haben sie auch zum Beispiel im ersten Spiel gegen Dallas ja ganz gut hinbekommen. Auch im zweiten Spiel haben sie ja fast noch den Ausgleich geschafft, kurz vor Ende. Ja, und in diesem Fall war es dann so, dass sie im ersten Drittel sich wieder rangekämpft haben, auch finde ich da auch wieder eine gute Partie absolviert haben, waren auch was die Metrics betrifft, Corsi-Wert
Auch besser im ersten Spielabschnitt, hatten auch die meisten Torchancen, beziehungsweise steht jetzt 4-4 hier bei den Torchancen. Und kurz vor Ende auch wieder mit ablaufender Uhr quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, 0,5 Sekunden vor Ende, macht Arturi Lekkonen im Powerplay das 1-1. Auch das wichtig, Powerplay hat vorher nicht funktioniert für die Avs. Dann zweiter Spielabschnitt, Miro Heiskanen mit auch einem Powerplay-Tor, ein 2-1-Treffer. Wieder so, na, man denkt so, Mensch, die Avs, die machen ihre Tore nicht. Auch da wieder, jetzt müssten sie doch mal irgendwann treffen. Nein, machen sie nicht, liegen zurück. Aber Cale Makar, einer der Superstars, dann auch wieder in Überzahl mit einem richtig schönen Schlenzer. Im Prinzip sein Markenzeichen so ein bisschen neben den Aktionen, wo er dann die Gegner aussteigen lässt mit einem kleinen Sidestep an der kurz vor der blauen Linie, das ist ja auch so etwas, was er sehr gerne macht mit diesen schnellen Bewegungen, dann einfach am Gegner vorbei. In dem Fall mit einem schönen Schlenzer einfach perfekt, keine Chance für Oettinger. Es steht 2-2 nach zwei Dritteln und dann gab es tatsächlich in Spiel Nummer 5 die allererste Führung für die Colorado Avalanche. 1:12 waren gespielt. Casey Mittelstädt von schräg hinterm Tor an Oettinger rangeschossen, das 3-2 und dann hat Makar danach das 4-2 erzielen können, nicht nur die erste Führung, sondern gleich eine doppelte Führung für die Avalanche, aber danach wieder so ein kleiner Fehler, Dallas kommt ran, 5:44 waren gespielt, 4-3 durch Logan Stankoven, da habe ich dann auch gedacht, okay, komm, jetzt verschwenden sie diese Führungen, nein, Nathan MacKinnon war auch mit dabei, macht sein viertes Tor in den Playoffs, schön eingesetzt von Lekkonen, 5-3 und da keimte dann schon wieder so ein bisschen Hoffnung auf. Das war ein gutes Spiel der Avs. Das war auch ein Spiel, wo Oettinger nicht so toll ausgesehen hat. Dallas ohne Robert Hintz. Der Spiel fiel auch für Spiel Nummer 6 aus mit Verletzung. Tanev zwischendrin auch angeschlagen gewesen in Spiel Nummer 5. Also auch da vielleicht so ein bisschen die Hoffnung für die Avalanche, dass auch die Dallas Stars so ein bisschen dann auch der Serie gegen die Vegas Golden Knights Tribut zollen müssen, dass man da sagen kann, okay, komm, die haben da so viele Treffer eingesteckt in der ersten Runde, dass jetzt irgendwann vielleicht auch mal diese Verletzungen kommen, dass sie müde werden. Das war so ein bisschen auch die Hoffnung. Und es ging natürlich zurück nach Colorado. Die Matchups konnte dann Jared Bednar wieder bestimmen, nicht Pete DeBoer. Und dementsprechend muss ich sagen, war ich guter Dinge vor Spiel Nummer 6. Wie gesagt, ich hatte mich eigentlich im Grunde verabschiedet von der ganzen Geschichte und gesagt, okay, die Avs werden das 3-1 nicht mehr aufhören können gegen so ein Team, das so gut ist wie die Dallas Stars. Dementsprechend bin ich da ziemlich frei rangegangen und Colorado hat gut begonnen. Auch da wieder Spiel Nummer 6. Sie waren das bessere Team im ersten Drittel, sie waren das bessere Team im zweiten Drittel. Einziges Problem, und das ist dann aber das Wichtige beim Eishockey, sie müssen die Tore machen und die haben sie nicht gemacht. Und es stand erstmal 0-0 nach dem ersten Drittel, dann im zweiten Drittel gab es zumindest die Führung für die Avs, ein Powerplay-Tor von Rantanen, richtig schön in einer kurzen Ecke ausgeguckt, Oettinger, da hat das Henrik Lundqvist auch sehr, sehr schön erklärt bei den Kollegen von TNT, dass Oettinger da im Prinzip so ein bisschen früh in die Knie geht und ein bisschen früh das Five-Hole schützt und dadurch oben zwar wenig Spielraum lässt, aber ein Spieler der Klasse von Mikko Rantanen da dann natürlich in der Lage ist, oben den Puck da genau in den Winkel reinzuschießen. Das war das 1-0 und die verdiente Führung fand ich für die Avs. Und im Grunde war es dann so, als es ins letzte Drittel ging, habe ich so gesagt, okay, die Devise muss jetzt sein, möglichst lange diese Führung zu halten, idealerweise ein zweites nachzulegen, dann ist das Spiel durch und wir gehen ins siebte Spiel und da ist alles möglich. Nur, das haben die Avs nicht geschafft. 1:56 haben sie nur gut verteidigt, wobei eigentlich haben sie 1:50 gut verteidigt und danach gab es einen ziemlichen Breakdown hinten in der Defensive. Jamie Benn fährt alleine auf Georgiev zu. Schöne Bewegung von Benn. Dann mit der Rückhand das Tor und es steht 1-1. Das war viel zu früh vom Zeitpunkt her und danach war es so, dass Dallas, man hat dann richtig gemerkt, dass Dallas irgendwo psychologisch vom Momentum besser drauf war. Klar, es steht 1-1, also jeder Schuss kann dann für das eine Team die Entscheidung bringen, zumindest eine Vorentscheidung bringen, war ja noch reguläre Spielzeit. Beide haben das dann nicht geschafft, dann ging es in die Verlängerung und da muss man sagen, war Dallas in der ersten Verlängerung klar besser. Es gab eine Phase, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da waren die Fs 2 Minuten 40 oder so im eigenen Drittel. Im Prinzip eingeschnürt von Dallas. Sehr, sehr gute Leistung der Stars, da besser eingestellt. Es gab eine kurze Phase in der ersten Verlängerung, wo die Fs das auch geschafft haben, mal so ein bisschen Dallas da reinzubinden. Aber was man sagen muss, was auffällig war, dass die Dallas Stars einfach in der Lage waren, ihre 4 Reihen rauszubringen. Und das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sich die Eiszeiten anschaut bei den Dallas Stars. Das war dann nachher ein Spiel in doppelter Verlängerung. Und die wenigste Eiszeit, die hatte Radek Faxa mit 14:58. Und bei der Avalanche, da gab es mit Brandon Duhame einen Spieler, der hatte 8 Minuten und 4. Cogliano 9:48. Und Wagner hatte 8:59, also 3 Spieler, die unter 10 Minuten geblieben sind, obwohl wir doppelte Verlängerungen hatten. Aber Dallas hatte keiner weniger im Grunde als 15 Minuten Eiszeit. Das heißt, man sieht schon, Colorado hat im Prinzip mit 3 Reihen agiert und Dallas mit 4 Reihen. Und je länger diese Partie dauerte, umso mehr rächte sich das. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Dallas ja vorher diese 7-Spiele-Serie hatte gegen Vegas. Was allerdings ein Unterschied war, bei der Verteidigung ist das ein bisschen anders gewesen. Bei der Verteidigung hatten die S mit 6 Verteidigern agiert. Bei Dallas, das hatte ich ja schon erklärt, dass da im Prinzip Petrovic ja so der Standby-Verteidiger ist. Der hat auch nur 16 Minuten Eiszeit gehabt in dem Spiel. Aber das war nicht so entscheidend eben. Da hat Pete DeBoer das gut hinbekommen, immer mal wieder verschiedene Paare drauf zu schicken. Und dann eben seine Verteidigung so gut zu gestalten, dass das okay war. Und wie gesagt, bei den Forwards klarer Vorteil für Dallas, einfach tiefer besetzt, ausgeglichener. Und dementsprechend diese 4 Reihen, die haben die Fs dann wahnsinnig müde gemacht. Und dann gab es den Siegtreffer für Dallas in der ersten Verlängerung durch Marchment. Und gut, also für mich war es auch wirklich so, ich habe das dann, habe das tatsächlich auch live gesehen. Und für mich war es so, okay, ja, ist vorbei, ist verdient, Dallas hat das Ding gewonnen. Und dann kam direkt, nee, they waved the goal off. Und dann habe ich gedacht, wie waved the goal off? Und dachte ich, okay, gut, habe ich irgendwas nicht gesehen, keine Ahnung, vielleicht war es ein Abseits, haben sie aber nicht, kann ja nicht sein, die Schiedsrichter, es war ja dann weitergespielt, dementsprechend Abseits konnte es nicht sein. Und gut, es muss irgendwie Kontakt bei Georgiev gewesen sein. Und dann kommt die erste Zeitlupe und ich dachte so, okay, Dann kommt die zweite Zeitlupe und dann habe ich gesagt, okay, sehe ich nicht, wo da jetzt Kontakt ist. Und dann kam noch dazu, dann habe ich nur gesagt, okay, Was macht jetzt Pete DeBoer? Dachte ich erst, weil ich nicht im Hinterkopf hatte, dass in der Verlängerung eine andere Regelung gilt. Ich habe gedacht, Pete DeBoer muss jetzt irgendwie challengen. So. Aber in der Verlängerung gibt es ein automatisches Review, um eben zu vermeiden, dass eine Szene ist, wie zum Beispiel 99 bei Dallas gegen Buffalo. Ich sage jetzt die Stars damit dabei, weil die ja jetzt involviert sind. Dass eben ein Tor anerkannt wird, was so nicht hätte anerkannt werden dürfen. Dementsprechend, es gibt die automatische Regelung. Jedes Tor wird sich angeschaut. In dem Fall schauen sie sich das Ganze an. Nur, Problem war, Call on the Ice ist kein Tor. So, das heißt, man musste eine Zeitlupe finden, die eindeutig belegt, dass es zwischen Matt Duchene, der da vor Georgiev war, und Georgiev eben keinen Kontakt gab. So, den Kontakt gab es, der war eindeutig. Es war ein Kontakt da, es war ein Kontakt am Stock von Georgiev da. Nur Cale Makar war da involviert. Und für mich sah das halt so aus, als ob Makar Duchene da reingecheckt hat. Es gibt eine Einstellung, ich habe das dann auch bei mir bei Twitter, also wenn ihr mir folgt bei Twitter, @Lars_Mark, könnt ihr das da sehen, müsst ihr in der Story mal runterscrollen. Es gibt eine Einstellung, wo der Schlittschuh von Duchene den Schläger von Georgiev so ein bisschen wegschiebt. So, allerdings muss ich auch sagen, also für mich sah es eher so aus, als ob Cale Makar Duchene da reincheckt oder reinschiebt und dadurch dann eben Duchene in irgendeiner Form Georgiev trifft. Aber Georgiev ist relativ weit draußen. Duchene ist meiner Meinung nach gar nicht oder nur minimal im Torraum. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt Goaltender-Interference draus machen. Nur offensichtlich ist es im Moment so, dass die Regelung ist oder die Vorgehensweise auch vom Room in Toronto, vom Situation Room in Toronto, dass sie sagen, okay, das, was die Schiedsrichter entscheiden, das gilt und es muss schon dermaßen eindeutig sein in der Zeitlupe, dass wir das dann ändern und sagen, nee, komm, das war jetzt keine Goaltender-Interference, das war doch ein Tor. wie gesagt, für mich war es ein Tor, das hätte zählen müssen. Es hat nicht gezählt, was natürlich erstmal für die Fans in Denver ganz toll war. Die haben gejubelt. Und für die Avs, weil die Saison erstmal weitergeht. Dann gab es noch eine große Chance. Es ging dann in, also stand dann 1-1, ging in die zweite Verlängerung, gab eine große Chance von Lekkonen, der da aber irgendwie nicht die Kontrolle bekommt. Und dann kam das, was im Grunde kommen musste. Dallas auch in der zweiten Verlängerung wieder besser. Ich will nochmal einmal reingucken. Bei den Torchancen 5-2 in der ersten Verlängerung, 6-2 in der zweiten Verlängerung. Also Dallas das klar bessere Team, vor allem in den Overtime-Periods. Und dementsprechend nach 11:24 in der zweiten Verlängerung, nach insgesamt 91 Minuten und 42 Sekunden, ist es dann passenderweise auch Matt Duchene, der ja vorher angeblich Georgiev behindert hat, der dann die Führung für die Dallas Stars erzielt, beziehungsweise nicht mal die Führung statistisch gesehen, sondern den Siegtreffer im Spiel und den Siegtreffer in der Serie. Die Stars gewinnen gegen die Avs, verdient diese Partie und auch verdient die Serie mit 4-2. Haben alle drei Spiele in Denver gewonnen, sehr, sehr gut da auch agiert, speziell Spiel Nummer 3 war natürlich gut, aber Spiel Nummer 4 auch, da haben sie eiskalt ausgenutzt, dass Colorado da rumlief wie Falschgeld. Spiel Nummer 5 zu Hause, ja gut, Colorado hat ein gutes Team, die Superstars haben da ganz gut gespielt, vor allem McCarr, die anderen kommen wir gleich noch zu, aber wie gesagt, insgesamt Dallas tiefer besetzt, besser in dem Fall dann irgendwann auch gecoacht, besser auch Anpassungen in den Spielen fand ich dann auch und dementsprechend dann Dallas jetzt im Western Conference Final, das erste Team, was im Westen dann in die Finalserie eingezogen ist. Ja, und zu Colorado, auch da, ich will es jetzt nicht komplett ausführen, natürlich vorneweg, ganz klar, sie haben Stanley Cup gewonnen vor 2 Jahren, also das ist alles Klagen auf hohem Niveau, aber ich muss auch eine Sache sagen, es wird ja auch immer wieder darüber geredet, die Avs in der Formation, das ist, könnte eine Dynastie werden und so weiter und so fort. Also für eine Dynastie muss ich ein bisschen mehr haben. Sie haben jetzt zum wiederholten Male in der zweiten Runde verloren, letztes Jahr in der ersten Runde. Das will ich auch wieder mit so, waren auch viele Umstehende dabei, die ein bisschen komisch waren. McCarr ein Spiel gesperrt für seine dumme Aktion da. Die Nichushkin-Geschichte war auch im letzten Jahr nach Spiel Nummer 2. Der Check, wo es den Nackenbruch gab von Eberle und so weiter und so fort. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr hatten sie einen sehr guten Beginn, aber wenn man die Serie realistisch betrachtet, ich habe es erwähnt, sie haben jetzt haben sie auch eine Führung gehabt. Sie haben bis Spiel Nummer 5 keine Führung gehabt. Sie sind im Grunde dann sehr viel hinterhergelaufen. Spiel Nummer 4, klar, besondere Umstände, alles keine Frage, aber auch da muss man gucken, ob sie jetzt dann da im Sommer oder im Herbst mal irgendwie klare Regelungen treffen. Sie haben die Tore einfach nicht gemacht. Sie haben in Spiel 1 die Tore früh nicht gemacht, das mit Glück dann und am Ende mit viel, viel Kampf gewonnen. Sie haben in Spiel 2 am Anfang die Tore nicht gemacht, ihre Chancen nicht genutzt, eiskalt nicht genutzt, in Spiel 3 nicht, Spiel 4 nicht und in Spiel 6 nicht, weil sie in 4, wie gesagt, nicht so viele Chancen hatten. McKinnon hat nicht viele gute Aktionen gehabt in der Serie, sehr, sehr gut verteidigt von Chris Tanev, aber auch da wieder Frage Matchup, ist Jared Bednar da outgecoacht worden? Die Frage kann man irgendwann dann auch so ein bisschen stellen. Rantanen auch nicht besonders gut, die ganzen Playoffs durch nicht besonders gut. Sie hatten einen Kader, den ich gut fand, von der Tiefe her, die Einstellungen waren gut. Ja, sicher, Jakob Trenin auch dann raus, jetzt Spiel Nummer 6. Sie haben Faceoffs nicht gewonnen, auch das ein Punkt. Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, wo du dann in Spiel Nummer 6 wieder sagen musst, wenn du eine Führung verteidigen willst, brauchst du Faceoffs, du brauchst den Puck, um dann eben sicher zu stehen. Alles nicht passiert, es ist auf hohem Niveau, aber trotzdem muss ich sagen, ein Stück weit bin ich über die Entwicklung insgesamt enttäuscht. Wie gesagt, 50 Spiele gewonnen, alles in Ordnung, aber trotzdem, wenn sie eine Dynastie werden wollen, dann müssen ein paar Dinge passieren. Was ich positiv gesehen habe und mich sehr extrem überrascht hat, auch nach dem Ende der regulären Saison und vor allem nach Spiel 1 gegen die Winnipeg Jets, Georgiev hat sich berappelt und sehr gute Playoffs gespielt für mich. Spiel 1 hin und her gegen Winnipeg, das war wild. Danach hat er so gespielt, wie er spielen musste, um ihnen eine Chance zu geben, die Spiele zu gewinnen. Es gab für mich kein Spiel, wo man sagen kann, das hat er ihnen verloren. Ausnahme eben Spiel Nummer 1 gegen Winnipeg, aber die Serie haben sie 4-1 gewonnen. Nachher am Ende hat ihnen auch ein bisschen das Tempo gefehlt. Und was man eben sagen muss, am Ende waren sie platt, weil sie nur noch mit 3 Reihen agiert haben. Deutlicher Unterschied zu Dallas und auch das muss man vielleicht mal frühzeitig angehen bei Colorado, um dann eben nicht zur Trade-Deadline wieder gezwungen zu sein, da so viel zu machen. Wie gesagt, die Anpassung fand ich gut. Vielleicht hat man da auch den einen oder anderen Spieler gefunden, der jetzt auch dauerhaft bleiben kann. Trenin hat viele Face-Offs gewonnen, den würde ich da mal mit reinnehmen. Ja, dann natürlich großes Fragezeichen mit Landeskog. Da hat Bettner übrigens gesagt nach der Serie, dass er glaubt, dass Landeskog nicht nah dran war. Das war ja auch das, was ich so ein bisschen gesagt habe. Ich habe gesagt, ich würde nicht erwarten, ihn in den Playoffs zu sehen. Das wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Und ja, am Ende ein lachendes, ein weinendes Auge bei den Fs Playoff-Serie gewonnen. Sehr, sehr gute erste Serie gespielt, aber trotzdem irgendwo so ein bisschen enttäuschend. Einfach auch die Art und Weise insgesamt. Und wie gesagt, wenn du jedes Jahr in den Playoffs das hast, dass ein Spieler deiner ersten Reihe, ein wichtiger Powerplay-Spieler rausgeht, da müssen sie sich halt drum kümmern, um die Problematik. Und von der menschlichen Seite abgesehen, wie gesagt, das habe ich ja in der anderen Folge gesagt bei Nichushkin, alles Gute für ihn, alles Gute für die Familie. Aber rein sportlich gesehen musst du da irgendwann dann auch überlegen, ob so ein Spieler Kern deiner Mannschaft sein kann, wenn du dich da eben nicht drauf verlassen kannst. Damit gab es noch eine Serie, über die wir nicht geredet haben bisher in dieser Folge. Und das war die Serie der Oilers gegen die Vancouver Canucks. Es stand 2:1 für die Vancouver Canucks. Die Edmonton Oilers zu Hause unter Druck, gehen in Spiel Nummer 4 früh in Führung durch Leon Dreisaitl, zumindest im ersten Drittel, Powerplay-Tor. Von ihm, Ryan Nugent-Hopkins, der in den Playoffs bisher noch nicht so gut gespielt hat, legt nach 2:0 und da habe ich gedacht, okay, ja, auch lockere Nummer, auch das 2:0, wichtiger Zeitpunkt, 40 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels, sie gehen mit 2:0 ins letzte Drittel und dann, ja, fangen sie sich den ersten wieder ein durch Connor Garland, das 1:2 und dann der Ausgleich durch Dakota Joshua bei unter 2 Minuten zu spielen und es war schon wieder so, ich habe sogar, das kann jetzt nicht sein, Multiple-Goal-Führung zu Hause und dann vergeigen sie es wieder und irgendwie schaffen es auf der anderen Seite die Canucks wieder in diese Partie reinzukommen, aber Evan Bouchard mit dem Siegtreffer, sehr gut vorbereitet in dem Fall von Evander Kane, Leon Dreisaitl hält den Puck da auch mit drin, das war so eine kleine Kontroverse, ob das jetzt hoher Stock war oder nicht, letzten Endes glaube ich haben sie die richtige Entscheidung getroffen und Bouchard, ja, dann eben entsprechend finde ich dann mit dem verdienten Siegtreffer für die Edmonton Oilers und damit stand es 2:2. Es ging wieder zurück nach Vancouver und da war es so, dass Evander Kane da weitergemacht hat, wo er in Spiel Nummer 4 aufgehört hat, nämlich mit der Führung im ersten Drittel für die Edmonton Oilers. Das 1:0, Carsten Soucy mit dem Ausgleich, aber auch da postwendend die Antwort wieder von Edmonton, das 2:1 durch Matthias Janmark. Und da muss man sagen, auch da wieder erste Drittel, habe ich gedacht, okay, Edmonton kommt gut raus. Aber was so ein bisschen auffällig ist, finde ich, in der gesamten Serie bis jetzt, ne, kommt dann noch Spiel 6, bis jetzt, dass Edmonton immer wieder Phasen hat, wo du sagst, okay, jetzt auch aufgrund der Spielsituation, aufgrund des Spielverlaufs, müssten sie ja Kontrolle bekommen über diese Partie. Sie müssten jetzt in der Lage sein, das war ja in Spiel 1 zum Beispiel auch so, dass du sagst, okay, da sind sie jetzt so weit vorne und könnten jetzt eigentlich auch mit den Spielern, die sie haben, diese Partie in irgendeiner Form nach Hause bringen. Und das gelingt ihnen dann nicht. Da sind immer wieder kleine Fehler drin, da sind immer wieder Situationen, die natürlich auch erzwungen werden von den Vancouver Canucks, aber sie machen das dann auch teilweise selber. Das 2:2 in Spiel Nummer 5 ist für mich einfach, ja, ein gutes Beispiel dafür. Bouchard, der Held von Spiel Nummer 4, macht einen Jugend-Kinder-Anfängerfehler hinter dem eigenen Tor, wird unter Druck gesetzt, fährt dann vors Tor, verliert den Puck. Giuseppe dreht sich, schießt an Pickard vorbei, beziehungsweise, ich glaube, Fivehole war das. Habe ich gar nicht erwähnt. Pickard war ja in dem Spiel vorher auch mit drin, also Skinner hatte da eine Ruhepause bekommen. Ja, das ist das 2:2, das ist im Grunde ein Eigentor quasi, wenn man es so will, von Bouchard. Absolut, für mich auch unverständlicher Fehler dann in dem Fall. Klar war der Druck da, aber das sind eben diese Kleinigkeiten, da musst du dann anders reagieren. Und wie gesagt, und jedes Mal ist das für mich so, wenn sie haben die Führung auswärts, auch da wieder, ne, kurz oder vor Ende des ersten Drittels, dann kommst du rein und auch da ist es jetzt so, je länger du diese Führung hältst auswärts, umso unruhiger wird ja vielleicht auch das Publikum auswärts, umso besser kommst du selber rein und anders kannst du dann vielleicht auch agieren, das gelingt ihnen nicht, es steht 2:2 und dann geht es mit 2:2 ins letzte Drittel und auch da wieder denke ich so, okay, jetzt könnte ja die Situation kommen, wo dann auch zum Beispiel eine McDavid eine Partie übernimmt. Den hatten sie sehr gut verteidigt, wobei ich auch da sagen muss, wir hatten ja in der letzten Folge auch über Strafen geredet. Also manches ist dann schon grenzwertig, was JT Miller da zum Beispiel mit ihm veranstaltet, wenn er ihn dann hält und dann nimmt er ihm immer die Geschwindigkeit weg. Das ist, ich will das mal so ein bisschen vergleichen, manchmal ist das beim Fußball so, da gibt es ja die Regelung, dass taktische Fouls gepfiffen werden sollen. So. Nur ist es aber so, dass dann häufig auch taktische Fouls passieren, die direkt hinterm Strafraum sind oder in einem Bereich des Spielfelds, wo noch nicht die Spieler so frei laufen. Das heißt, es gibt ein taktisches Foul eigentlich vor dem Bereich für taktische Fouls und die Schiedsrichter pfeifen dann zwar, geben aber keine gelbe Karte. Und so ähnlich macht das für mich jetzt verglichen auch JT Miller in manchen Situationen. Er hält, lässt dann aber noch rechtzeitig los. Nur durch dieses Halten nimmt er McDavid einfach diese Anfangsgeschwindigkeit raus und dementsprechend ist er nicht in der Lage, so explosiv zu agieren. Und auch da muss ich dann sagen, da finde ich schon, dass die Schiedsrichter dann da trotzdem mal pfeifen müssen, weil dann heißt es immer, naja, das ist jetzt nicht genug für eine Strafe und es ist jetzt nicht genug, um dann in den Playoffs dafür 2 Minuten zu geben. Für mich ist das dann immer, das ist so ein bisschen dieses, ja, Scheinheilige. Da wird dann immer gesagt, die Spieler sollen die Partie entscheiden. Ja, JT Miller entscheidet die Partie dadurch. Weil wenn er 2 oder 3 Mal Connor McDavid seine Geschwindigkeit nimmt, in der Startphase sozusagen, dann ist der nicht in der Lage, sich eine Chance zu generieren. Und natürlich beeinflusst JT Miller damit das Spiel. Und dann zu sagen, ja, McDavid müsste sich jetzt frei skaten oder keine Ahnung was und sich davon lösen. Sorry, das geht dann in dem Moment nicht so. Und selbst wenn er sich dann davon löst, hat er halt einfach diese ersten 2, 3 Schritte nicht gehabt und er hat nicht die Geschwindigkeit, um am Verteidiger vorbeizukommen oder an den anderen Stürmern von Vancouver und dann eben auf die Verteidiger mit hoher Geschwindigkeit zuzufahren. Da finde ich schon, dass man da mehr Strafen für geben müsste, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Natürlich ist es dann so, dass ausgerechnet dieser JT Miller, der das Spiel über aus Vancouver-Sicht sehr, sehr gut und in vielen Bereichen hat er es ja auch gut gemacht, Connor McDavid verteidigt, dass der JT Miller dann kurz vor Ende, nämlich bei 33 Sekunden noch auf der Uhr, das 3:2 erzielt für die Vancouver Canucks. Die Führung zu Hause, die Halle geht steil und die 33 Sekunden bekommen sie auch rum. 3:2 für die Canucks und damit Edmonton mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Ich hatte dann bei Twitter geschrieben, da gab es auch von euch dann so ein paar Interaktionen, dass ihr da nicht ganz mit einverstanden wart. Ich habe dann halt geschrieben, dass für mich das Goaltending der Edmonton Oilers auch wieder ein Problem ist. Ich will das hier auch nochmal etwas mehr erläutern, aber auch nicht ausarten lassen. Für mich ist es ganz einfach so, bei den Vancouver Canucks spielt der 3. Torhüter. So, und das ist nun mal so, dass da Silovs der 3. Torhüter ist, nach Demko und nach Casey DeSmith, und gegen diesen 3. Torhüter zu dem Zeitpunkt hat Edmonton 3 Spiele von 5 verloren. So, und vorher war Skinner drin und dann war eben Pickard drin für Spiel Nummer 4 und Spiel Nummer 5, und nach Spiel Nummer 5 habe ich Pickard kritisiert. Ja, der war in dem Spiel okay und von mir ist auch gut, aber mir ging es gar nicht um Pickard spezifisch in dieser Partie, sondern mir ging es einfach um die Gesamtlage. Edmonton hat eigentlich mit Campbell eine Nummer 1. So, dann haben sie mit Skinner eine Nummer 2, der sie jetzt vertraut haben. Auch der hat es nicht gebacken gekriegt, da richtig gute Leistungen zu haben. Und dann kommt eben Pickard rein. Und nochmal, ich will gar nicht Pickard alleine kritisieren, aber die Edmonton Oilers haben, egal wer im Tor steht, immer wieder Spiele, wo ihr Torhüter den Save, den du brauchst, um diese Partie zu gewinnen, nicht machst. So, und das ist etwas, was sich für mich die letzten Jahre einfach durchzieht, durch die Historie der Edmonton Oilers. Sei es dann eben ein Smith vorher, sei es eben jetzt Skinner, sei es eben Campbell, je nachdem, wann er gespielt hat, oder Pickard. Es ist immer wieder so, dass sie diese Spiele verlieren. Und nochmal, auf der Gegenseite steht eben nicht die Nummer 1. Da steht kein Vezina Trophy Nominierter, da steht die nominelle Nummer 3. Und diese Nummer 3 hat zu dem Zeitpunkt 3 von 5 Partien gewonnen. Und das ist für mich einfach inakzeptabel. Das darf nicht sein, dass die Oilers immer wieder aufgrund dieser Situation unter anderem auch Spiele verlieren. Ich glaube, in dem Spiel war es auch so, dass eine Tor, würde ich sagen, da sieht Pickard nicht ganz so gut aus. Wie gesagt, bei dem Aussetzer von Bouchard, ja, weiß ich nicht, da kannst du ihm nicht so einen großen Vorwurf machen. Bei dem letzten jetzt von mir aus auch nicht, aber trotzdem, ich würde mir einfach insgesamt wünschen, dass die Torhüter der Oilers einfach mal bessere Leistungen bringen. Und das ist ja dieser Running Gag, den es dann auch immer wieder gibt, dass Edmonton halt einfach kein gutes Goaltending hat. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Es gibt Spiel Nummer 6 und Spiel Nummer 6 ist zu Hause in Edmonton. Und da war natürlich klar, dass eine Reaktion kommen musste. Und es musste vor allem auch eine Reaktion kommen von Connor McDavid. Denn ich habe ja gesagt, mit mehr oder weniger legalen Mitteln hatte JT Miller den schon sehr, sehr gut rausgenommen. Ja, und so ein bisschen, muss ich dann leider sagen, aus Fs Sicht, im Gegensatz zu Nathan MacKinnon war Connor McDavid in der Lage zu antworten. Er hat sich gesteigert, er hat ein super Spiel Nummer 6 abgeliefert. 3 Vorlagen hat er insgesamt gehabt am Ende. Und die Oilers mit einer sehr souveränen und sehr, sehr guten Leistung. Dylan Holloway mit dem 1:0 nach 10 Minuten. Dann gab es durch Hoglander zwar den Ausgleich, aber sie haben sich da nicht wirklich rausbringen lassen. Ich finde, das war insgesamt ein sehr, sehr rundes Spiel. Vielleicht, ich meine gut, in der ersten Runde haben sie auch sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber vielleicht das beste Playoff-Spiel der Oilers, vor allem, weil sie dann auch nach 1:1 im zweiten Drittel reagiert haben. 4:0 hochkarätige Torchancen stehen da im zweiten Spielabschnitt. Sie haben in der Partie dann eben auch das gemacht, was ich ja kritisiert hatte in den anderen Spielen. Sie haben nach dem 2:1 durch Zach Hyman das 3:1 gemacht. Durch Bouchard wieder. Also es, im Grunde ist immer so, Bouchard ist entweder sozusagen so der Held oder aber in Anführungsstrichen erst derjenige, der dann den Fehler macht, werde ich sagen, der Depp. Aber der Unglücksrabe ist vielleicht eher das Wort, was dann trifft in Spiel Nummer 5 gewesen. Jetzt in Spiel Nummer 6 eben dann letzten Endes das 3:1 dann auch gemacht, so ein bisschen auch vielleicht die Vorentscheidung. Ryan Nugent-Hopkins auch wieder getroffen, Evander Kane getroffen, also auch von denen, die getroffen haben, sehr, sehr gut, weil es auch viele waren. Kein Dreisettel-Tor, kein McDavid-Tor, trotzdem sehr gutes Spiel von McDavid, 3 Vorlagen, einfach auch genau das, was ich gesagt habe, diese Geschwindigkeit zwischendrin gehabt, Aktionen gehabt, sehr, sehr gut gewesen. Und das war ein super Spiel insgesamt von den Oilers, verdient gewonnen mit 5:1. Und dementsprechend jetzt Spiel Nummer 7 zwischen den Canucks und den Oilers. Die einzige Serie, die noch läuft, gibt jetzt ja sogar einen Tag Pause. Also nochmal ja, Luft holen und drauf freuen für die, die unbeteiligt daran gehen. Und für die Oilers-Fans eben auch ein bisschen Nervosität, für die Canucks-Fans Nervosität. Aber auch das ist ja so ein richtig schönes Kribbeln. Spiel Nummer 7 ist immer sehr, sehr gut. Und da freue ich mich auch drauf. Ich finde es auch, hatte ich ja vorher gesagt, sehr, sehr toll, dass ein kanadisches Team dann auch im Conference-Finale auf jeden Fall steht. Es gibt 2 Dinge statistisch gesehen, die ich noch sagen möchte. Einmal, Leon Dreisaitl, 2 Vorlagen in dem Spiel. Er ist der drittschnellste Spieler nach Wayne Gretzky und Mario Lemieux, der 100 Punkte in den Playoffs erreicht. Also das ist schon unfassbar gut. Und dafür, finde ich, kriegt man in Deutschland davon mal wieder überhaupt mal fast gar nichts mit. 100 Punkte, nur Gretzky und Lemieux waren da schneller. Also das ist schon alleroberste Klasse, alleroberstes Regal, was Leon Dreisaitl da wieder abliefert. Und eine andere Sache, die möglich ist, zum allerersten Mal könnte es sein, dass die 4 Division-Sieger auch im Conference-Finale stehen. Es gab ein paar Mal 3 Division-Sieger. Ich glaube, das letzte Mal waren es 2018 die 3 Division-Sieger. Nagelt mich nicht drauf fest, die dann im Conference-Finale standen. Und dieses Jahr könnten es dann eben wirklich die 4 sein, die in der regulären Saison an Nummer 1 waren in ihrer Division. Also das auch eine besondere Konstellation, dass das jetzt möglich ist. Ja, Spiel 7 in der Nacht von Montag auf Dienstag deutscher Zeit. Es gibt ja zumindest Pfingstferien in manchen Bundesländern. Vielleicht seid ihr dann in der Lage, das zu schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und das wird eine, glaube ich, richtig intensive Partie. Ich habe auf die Oilers getippt in der Serie. Ich hatte allerdings Vancouver nicht so gut in Erinnerung. Ja, und man muss auch übrigens eine Sache sagen. In der Serie, es gibt im Grunde keine Kontinuität. Jedes Mal, wenn man denkt, Spiel 1 lief so und so, Spiel 2 sollte so und so laufen. Nee, Spiel 2 lief so und so, Spiel 3. Also es ist immer wieder anders. Normalerweise müsste man jetzt sagen, naja, die Oilers haben jetzt vielleicht einen guten Weg gefunden. Aber es war natürlich ein Heimspiel, um die Spiele oder die Duelle auf dem Eis gut für sich zu entscheiden. Das macht unheimlich Spaß, weil es hin und her geht, weil es eben auch ja, verschiedene Situationen sind. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, genau, in dem Spiel war ja Skinner wieder mit drin. Das heißt, also auch da haben wir wieder die Komponente. Thatcher Demko werden wir übrigens nicht sehen. Das hat Rick Tockett noch gesagt. Demko spielt nicht. Ja, und ansonsten, ich finde das sehr, sehr interessant, diese Duelle. Ich sage ja immer, das ist wie dann beim Schachspiel, auch zwischen den Coaches, aber auch zwischen den Teams insgesamt. McDavid jetzt, da hast du richtig gemerkt, dass er so motiviert war und sich das zu Herzen genommen hat. Dann kannst du auf der anderen Seite, fragt man sich dann wieder, ja, warum gelingt ihm das denn nicht mal zwei Partien hintereinander? Weil eben Vancouver vielleicht wieder eine etwas andere Idee hat zu verteidigen und so weiter und so weiter. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, das auch nochmal jetzt abschließend in der Sendung, ich finde, das waren vier, und eine läuft ja noch, extrem interessante Serien in der zweiten Runde. Also wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr ja Carolina gegen New Jersey, da erinnere ich mich dran, das war, fand ich, langweilig. Die Serie war langweilig, weil Carolina die Serie klar für mich entschieden hat. Das war das 4-1, versuche mich gerade dran zu erinnern, wie die anderen Serien letztes Jahr waren. Die waren eigentlich, waren okay. Aber ich finde es dieses Jahr nochmal eine Nummer besser. Also könnt ihr ja auch gerne @lars_info@sportpassion.de oder bei Instagram. Auch ich persönlich finde, dass diese vier Serien dieses Jahr sehr, sehr interessant waren. Auch aufgrund der Stories, die in den Serien mit dabei waren. Aufgrund der Verläufe. Wir haben mal 3-0, 3-2. Wir hatten die Serie auch mit, auch da jetzt mit Colorado und mit Boston. Beide 3-1 zurück, gewinnen dann Spiel Nummer 5. Jetzt auch die Serie hier, die hin und her geht zwischen Vancouver und Edmonton. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, diese Serien zu verfolgen. Und es ist, finde ich, gutes Eishockey. Es sind auch unterschiedliche Arten von Eishockey, auch immer mal wieder von Partie zu Partie. Also wir hatten sehr offensive Spiele, auch zum Beispiel eben bei Boston gegen Florida. Wir hatten Spiele mit 3-0, 3-3, Sieg nach Verlängerung. Wir hatten jetzt dieses 5-1. Also viele unterschiedliche Varianten von Spielen, finde ich. Und mir macht das unheimlich viel Spaß, in den Playoffs jetzt mit zuzuschauen. Also da könnt ihr euch auch gerne äußern, wie euch das geht und ob euch das auch so viel Freude bereitet. Für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.